Wir haben gerade gesungen, etliche Male, heilig, heilig ist der Herr. Es gibt alte und es gibt neue Lieder, mit denen wir immer wieder die Heiligkeit Gottes besingen. Und in den meisten Kirchen, da wird heute am Sonntag auch das Gebet unseres Herrn gebetet. Und das beginnt mit den Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber ist uns wirklich bewusst, was das bedeutet, dass Gott dreimal heilig ist und warum es so wichtig ist, dass er als heilig angesehen und verehrt wird? Meine Lieben, wie wir die Person und das Wesen Gottes verstehen, das wirkt sich unmittelbar auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Letzten Sonntag, da ging es in der Predigt, wisst ihr noch? Es ging um die Treue Gottes. Auf Gottes Treue ist Verlass. Gerade in dieser ungewissen, angespannten Zeit ist das eine wunderbare, tröstende Wahrheit. Nach dem Gottesdienst, da sagte mir eine Schwester, Gott ist aber auch heilig und er will, dass auch wir heilig sind. Nun, das Begleitbild letzten Sonntag zu dem Thema der Treue Gottes war der Regenbogen. Was wäre das Symbol für die Heiligkeit Gottes? Das Kreuz ist sicherlich eines der wichtigsten Symbole, vielleicht das wichtigste Symbol für die Heiligkeit Gottes. Was könnte es noch sein? Wir haben es eigentlich heute schon gesungen. Ich hoffe sehr, dass ihr alle bewusst diese Worte gesungen habt. Verzehrendes Feuer, ewige Glut. Dieser heilige Gott, davon bin ich überzeugt, ist mehr daran interessiert, uns heilig zu machen, als uns nur ein irdisches, vergängliches Glück zu schenken. Und in diesem Prozess der Heiligung oder der geistlichen Veränderung, wie ich das gerne nenne, von innen nach außen, indem wir hoffentlich alle stehen, wenn wir Jesus Christus als Herrn in unserem Leben anerkannt haben, ist es absolut wichtig, immer wieder neu von der Heiligkeit Gottes ergriffen zu werden. Ist uns das wirklich bewusst, was es bedeutet, dass Gott dreimal heilig ist? Wenn uns das bewusst ist, dann muss diese Wahrheit eigentlich alle Bereiche unseres Lebens durchdringen. Den Bereich unserer Arbeitswelt, unseres Familienlebens, unserer Freizeitgestaltung. Alle Bereiche unseres Lebens. Nun leben wir heute in einer Zeit, wo selbst auch in evangelikalen Kreisen kaum noch über die Heiligkeit Gottes gepredigt wird. In der heutigen Christenheit ist ein pragmatischer Glaube einer, wo es vordergründlich darum geht, dass Gott da ist, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um uns zu dienen, um uns ein glückliches Leben zu schenken. Dieser Glaube ist viel attraktiver. Gott wird oft nicht als der heilige Gott gesehen, sondern der liebe, zärtliche Vater, der alle meine Bedürfnisse stillt, der ausschließlich der gütige Vater ist, immer für mich, nie gegen mich. Und so wird leider oft Gott zu einem lächelnden Kumpel, einem Weihnachtsmann-ähnlichen Wesen, einem gütigen Großvater oder einem romantischen Liebhaber umfunktioniert, der mich immer bestätigt und der da ist, um mich glücklich zu machen. Letzte Woche, da habe ich in einem Interview auf YouTube einen Pastor gehört, ein jüngerer Pastor, der aber sehr prominent ist, weil er eine ganz, ganz große Gemeinde, eine große Gemeinde, eine Megachurch in den USA vorsteht. Und er wurde in diesem Interview gefragt, ob Homosexualität Sünde sei. Und er hat sich hin und her gewunden und wollte diese einfache Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten. Und gestern las ich in einem Artikel, dass auf einer sogenannten Coming-in-Tagung Michael Diener, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz und auch ehemalige Präsens des Gnadenauer Gemeinschaftsverbandes, sich nochmal ganz klar zu einer progressiven Sexualethik bekannte. Progressive Sexualethik, wenn das darunter zu verstehen ist, dass man Sünde nicht mehr als Sünde, das, was in der Schrift als Sünde klar benannt ist, nicht mehr als Sünde sehen kann, dann ist das ein sehr trauriger Weg. Aber wie man über Sünde denkt, das hat sehr viel mit unserem Gottesbild zu tun. Und meine Lieben, mir ist unheimlich wichtig, dass wir immer wieder neu daran erinnert werden, Gott steht uns nicht einfach so zur Verfügung. Er ist nicht einfach eine Marionette des Menschen. Er ist nicht derjenige, der als Quelle aller Harmonie uns alles schenken will oder irgendwie so wie ein Automat, der auf Knopfdruck meine Bedürfnisse befriedigt. Gott ist heilig. Und souverän. Und wir können uns nicht leisten, uns um dieses Verständnis zu drücken. Wir können Gott auch nicht dienen und ihm auch nicht gehorchen. Wir werden kein geistliches Wachstum erleben. Wir werden es nicht schaffen, in totaler Hingabe zu leben, wenn wir nicht wissen, was Heiligkeit ist. Oder wenn wir das wissen, immer wieder neu erinnert zu werden. Ein Prophet des Alten Testaments hat inspiriert durch den Heiligen Geist ein ergreifendes persönliches Erlebnis niedergeschrieben, in dem wir sehr eindrücklich die Heiligkeit Gottes vor Augen gestellt bekommen. Die Propheten des Alten Testaments, das waren ja recht interessante Menschen. Ein Prophet, das war kein Philosoph, der seine Ansichten in einer Diskussionsrunde verteidigen wollte, sondern er war ein Botschafter, ein Sprachrohr des höchsten Königs, der seinem Volk sagen musste, so spricht der Herr. Und das wissen wir auch aus dem Alten Testament, die Menschen damals haben den Propheten nicht den roten Teppich ausgerollt, sondern das waren oft Einzelgänger, verfolgte Männer, mit relativ kurzer Lebenserwartung. So ein Mann war auch Jesaja, Sohn des Amos. Und dieser Prophet, er hatte eine Vision, eine Erfahrung der Heiligkeit Gottes, die sein ganzes Leben veränderte. Davon lesen wir in Jesaja 6, und ich habe diese Verse eben unter dieses Thema gestellt, die Heiligkeit Gottes und die Berufung zum Dienst. Lasst uns diese, ich nenne es mal so, diese monumentalen Verse lesen. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzend auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllte den Tempel. Die Säume seines Gewandes erfüllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da bebten die Pfosten, die Türpfosten in den Schwellen, von der Stimme des Rufenden, und das Haus, es wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte da mit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hineni, hier bin ich, sende mich. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns oder alle diesen Bericht von der Berufung Jesajas, die ersten 4 Verse dieses Berichts, sie beschreiben die erhabene Heiligkeit Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man solche Texte, wenn man solche Verse liest. Auch wenn ich die schon x-mal gelesen habe, da greift mich da immer irgendetwas. Ich werde ergriffen. Wenn es hier um die Heiligkeit Gottes geht. Wir lesen, dass der Ruf an Jesaja in dieser Vision in dem Jahr erging, in dem Usia starb. Der König Usia starb im 8. Jahrhundert vor Christus. Eine historische Information. Aber ich glaube, solche historischen Daten, die sind nicht unwichtig. Sie sind deshalb interessant, weil sie uns bestätigen, dass ein Bibelwort immer auch ein konkretes historisches Wort ist. Usia übrigens war einer der besseren Könige Judas. Er war kein David, aber es werden auch keine großen Korruptionen von ihm berichtet, so was die Könige des Nordreichs oft kennzeichnete, wie zum Beispiel den König Ahab. Der hatte einige Skandale am Hals. Ein gottloser Mann. Uzia regierte 52 Jahre, das ist eine recht lange Regierungszeit. Queen Elizabeth hat länger regiert als Königin, aber auch 52 Jahre, schon eine beträchtliche Zeit. Uzia war ein König, der seine Regierung, seine Regierungszeit in der Furcht Gottes begann. Er suchte Gott und wir lesen, Gott segnete ihn. Und den größten Teil seiner Regierungszeit, da war er auch ein beliebter, ein erfolgreicher König. Und dann endet die Geschichte mit einem traurigen Kapitel. Dieser Mann, er wurde mächtig und hochmütig und er erhob sich gegen Gott. Und in seinem Hochmut, da beanspruchte er Rechte, die Gott den Priestern vorbehalten hatte. Uzia meinte, selber auf dem Brandopferaltar Opfer darbringen zu können, obwohl er kein Priester war. Die amtierenden Priester, die versuchten ihn sogar, die haben ihn gewarnt, die haben versucht, ihn aufzuhalten. Aber wie reagierte er? Er wurde zornig über sie und führte sein Ding aus und Gott strafte ihn mit einem Aussatz und so musste Uzia aus dem Tempel ausgeschlossen werden. Eigentlich ein trauriges Ende eines erfolgreichen Königs, das uns sehr nüchtern veranschaulicht, wie schnell Hochmut und Auflehnung selbst eine gesegnete Dienstzeit beenden können. Der König war also tot, das Land befand sich in einer Regierungskrise. Aber gerade Krisenzeiten kann Gott gebrauchen. Und er kann sich in solchen Zeiten erstaunlicherweise uns viel eher sich uns offenbaren als in den guten Zeiten, in denen wir selbstzufrieden und selbstbewusst einfach die Bälle unseres Lebens locker hin und her jonglieren. Im Todesjahr des Königs Uzia sah ich den Herrn, so lesen wir da in Vers 1. Und als Jesaja den Tempel betrat, da wurden ihm die Augen geöffnet und er sah einen anderen König. Er sah den ewigen König. Er sah den Herrn sitzend auf dem höchsten Thron. Wir fragen uns vielleicht jetzt, ja, wie ist das möglich? Wie ist das überhaupt möglich, dass ein Mensch den Herrn sieht und am Leben bleibt? Heißt es nicht an einer anderen Stelle, dass niemand den Herrn sehen und am Leben bleiben kann? Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an diese Bitte des Moses, als er auf dem heiligen Berg verweilte. Mose, er hatte aus dem brennenden Dornbusch die Stimme Gottes gehört. Was hatte er nicht alles erlebt? Er hatte erlebt, wie sich das Wasser des Nils in Blut verwandelte. Er hatte die Wolke und die Feuersäule gesehen und mit seinen Augen betrachten können, wie die Wagen des Pharaos im Meer versinken. Doch dieser Mann, er wollte mehr. Und er sucht das höchste geistliche Erlebnis und er bittet Gott da auf dem Berg, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was sagt der Herr zu Mose? Er sagt zu ihm, ich werde meine Güte oder meine Gnade an dir vorbeiziehen lassen. Und er sagt in 2. Mose 33 dort, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dann, erlaubt Gott dem Mose, ihn von hinten zu sehen, nicht aber sein Angesicht. Nun, in unserem Text wird uns berichtet von einer Vision, die Jesaja hatte, ähnlich wie Johannes auf der Insel Patmos, als ihm das Buch der Offenbarung gegeben wurde. Und er sieht Gott in einer sogenannten Theophanie, wenn Gott sich einzelnen Menschen im Alten Testament in menschlicher, fasslicher Form offenbarte. Das nennt man in der Theologie eine Theophanie. Aber Gott in seinem Wesen, in seiner Essenz, das kann man nicht mit dem physischen Auge sehen. Es gibt auch nochmal eine andere Erklärung, die mir auch sehr gut gefällt und die ich sehr für plausibel halte. Es gibt eine interessante Stelle im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Da schreibt der Apostel Johannes in Johannes 12, Vers 41, dass Jesaja die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Kann es sein, dass Jesaja damals im Tempel den präexistenten Christus in seiner Vision gesehen hat? Ich glaube, das kann durchaus sein. Johannes sagt ganz am Anfang seines Evangeliums, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eigene, eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und ich persönlich glaube, dass Jesaja damals die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, in dieser ergreifenden Vision sah. Der Herr saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Und der Thron, das macht Jesaja deutlich und war für ihn auch deutlich in dem Augenblick, dass der Herr der wahre König und Richter Israels ist. Und diese lange Schleppe, sie spricht von seiner königlichen Majestät. Und dann in Vers 2 lesen wir von diesen Seraphim. Das sind Engelwesen, die eigentlich nur hier erwähnt werden. Die Seraphim, das sind keine sündigen Menschen mit unreinen Herzen belastet. Sie sind erschaffene Engelkreaturen, die in der Gegenwart Gottes sind. Und auch für sie ist es nötig, dass sie ihr Antlitz von dem direkten Glanz des Angesichts Gottes schützen. So heilig ist der Herr. Und wie wir nicht ungeschützt einfach in die Sonne blicken können, wegen ihrem Glanz, ihrer Helligkeit. So ähnlich konnten selbst die Seraphim nicht direkt in die majestätische Herrlichkeit des einen auf dem Thron blicken. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihr Angesicht und mit den zwei anderen ihre Füße. Und wir erinnern uns vielleicht daran, als Gott Mose im Dornbusch erschien, da befahl er ihm, was sagt er ihm? Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, Mose, denn du stehst auf heiligem Land. Die Füße des Menschen symbolisieren seine Kreatürlichkeit. Mit den Füßen stehen wir hier auf dieser Erde. Und dass die Seraphim mit zwei Flügeln ihre Füße bedecken, das könnte ein Zeichen ihrer Kreatürlichkeit sein. Denn Gott allein ist ewig. Er ist der Schöpfer aller Geisteswesen, aller Engel. Und in Vers 3 erfahren wir dann das Wesentliche in Jesajas Vision. Es ist dieses Lied der Seraphim, dieser Ruf, dass die ehrfurchtgebietende Botschaft dieses Textes offenbart. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Dreimal wird das Wort heilig ausgesprochen. Und diese dreifache Wiederholung des Wortes heilig, sie meint höchste oder vollkommene Heiligkeit. In der hebräischen Literatur wurde das, was man betonte oder hervorheben wollte, wiederholt. Das wissen wir auch von Jesus. Auch er, wenn er was ganz Wichtiges sagen wollte oder hervorheben wollte, da sagt er: wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann folgte die Aussage. Etwas, was so betont wird, ist von allerhöchster Bedeutung. Nur einmal, nämlich hier an dieser Stelle, ist in der Heiligen Schrift eine Wesensart Gottes in dieser dreifach betonten Weise aufgezeichnet. Gott ist heilig. Er ist nicht einfach nur heilig, er ist heilig, heilig, heilig. Und das Wort heilig im biblischen Sinne, das wissen wir hier alle sicherlich, es bedeutet abgesondert sein. Es bedeutet ursprünglich eigentlich schneiden oder trennen, abtrennen von und für einen besonderen Zweck. Aber bei Gott ist Heiligkeit nicht nur die Trennung von Unreinigkeit und Bosheit. Gott ist nicht nur einzigartig in seinem Anderssein, sondern er ist zugleich positive Reinheit, die ihn von allem anderen abhebt. Es gibt nichts im ganzen Universum, womit man ihn vergleichen kann. R.C. Sproul, ein reformierter Theologe, der schon vor ein paar Jahren, nicht so lange, aber glaube vor einem oder zwei Jahren verstorben ist, er schreibt in seinem sehr guten Buch Die Heiligkeit Gottes, dass in einem gewissen Sinne Heiligkeit das Synonym für Göttlichkeit ist. Gott und Heiligkeit ist ein und dasselbe. Die Heiligkeit Gottes lenkt und einfach unseren Blick auf die Transzendenz Gottes. Oder wie das der Theologe Rudolf Otto nannte: das Heilige ist ein furchterregendes Geheimnis, ein Mysterium tremendum. Gott und Heiligkeit ist eins, ist ein und dasselbe. Und als die Seraphim rufen, da sieht Jesaja den Tempel erzittern, die Türpfosten, die toten Dinge, die weder hören noch reden können. Sie wurden bewegt von der Gegenwart Gottes, sie wurden erschüttert und sie beginnen zu beben und das Haus, es wurde mit Rauch erfüllt. Sind wir ergriffen von Gottes Heiligkeit, wenn wir an Gott denken, wenn wir auch in einem Gottesdienst sind, wenn wir mit Gott reden, wenn wir zu ihm singen? Gott ist dreimal heilig. Schwächen wir diese Tatsache nicht ab in unserem Denken, indem wir meinen, naja, das ist Altes Testament, im Neuen Testament ist Gott anders. Gott ist derselbe Unveränderliche und er ist auch heute noch dreimal heilig. Wollen wir doch immer wieder neu uns ergreifen lassen von der Heiligkeit Gottes. Auch unsere Einstellung zum Gottesdienst und im Gottesdienst sollte davon beeinflusst werden. Wir singen ja manchmal diesen alten Choral: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Als Jesaja sich in der Gegenwart Gottes gestellt sah, als er die Heiligkeit Gottes erkannte, musste er ausrufen, wehe mir. Jesaja wurde in der Gegenwart des Heiligen Gottes von dem Bewusstsein seiner eigenen menschlichen Sündhaftigkeit überwältigt. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen in Vers 5. Das Wort Wehe ist ein Begriff, der in der Bibel die Bekanntgabe eines Verdammungsurteils beschreibt. Jesus, er gebraucht diesen Begriff, als er das Gericht Gottes über die Pharisäer ausrief. Wehe, wehe, ihr Schriftgelehrten, ja, ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Mit dem Wehe wurde das Gericht Gottes angekündigt. Was tut also Jesaja hier? Als er den Herrn sah, da verkündet er das Gericht Gottes über sich selbst. Er spricht sich selbst das Urteil und ruft aus, ich bin verloren. Und der hebräische Ausdruck, der hier verwendet wird, der kann auch mit vergehen oder mit sich auflösen übersetzt werden. So wie ein Tropfen Wasser sich auflöst, sich sofort auflöst auf einer heißen Herdplatte. Plötzlich ist er weg. Und Sproul erklärt in seinem Buch, was Jesaja erfuhr, ist etwas, was moderne Psychologen mit persönlicher Desintegration, Auflösung, Zersetzung, mit Auseinanderfallen bezeichnen würden. Integrieren bedeutet ja, mehrere Teile zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Eine integrierte Persönlichkeit ist jemand, der innerlich gefestigt ist, nicht zerrissen und unbeständig. Und wisst ihr, ich glaube, wenn es einen integren Mann oder Menschen in Juda gab, dann war das der Prophet Jesaja. Er war ein ganzer Mann, eine ganzheitliche Persönlichkeit. Und dann sah er in einem winzigen Augenblick etwas von der Heiligkeit Gottes und in diesem Augenblick zersprang seine Selbstachtung. Solange sich Jesaja mit anderen Sterblichen und Zeitgenossen vergleichen konnte, behielt er nur eine gute Meinung von sich selbst. Das ist das Gleiche mit uns. Das kennen wir alle. So ticken wir. Verglichen mit dem und dem, ah ja, da bin ich ja noch recht okay. Aber in dem Augenblick, in dem sich Jesaja dem höchsten Standard gegenüber sah, da fiel seine Ganzheit in sich zusammen. Weh mir, ich vergehe, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, und ich habe einen dreckigen Mund. Wundert euch das, dass Jesaja hier seine Aufmerksamkeit auf den Mund lenkt? Es ist so. Wenn die Lippen unrein sind, dann ist auch das Herz unrein. Die unreinen Lippen, sie stehen hier vermutlich sowohl für die Einstellungen als auch für die Taten, die dann aus dieser Einstellung folgen. Denn die Worte eines Menschen, sie spiegeln seine Gedanken wider und die Gedanken, sie kommen aus dem Herzen. Und daraus erwächst dann das Tun und die Taten. Außerdem erinnert mich das auch an das, was Jakobus schreibt in seinem Brief. Er nennt die Zunge, kennt ihr diesen Abschnitt aus Jakobus? Er nennt die Zunge ein ruheloses Übel, ein tödliches Gift. Und er sagt noch weiter, sie ist ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib, sie zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Also stärker kann man das kaum noch ausdrücken, Jakobus 3. Und dann sagt er weiter, die Tiere, die kann man zähmen, aber die Zunge, die kann der Mensch nicht zähmen. Mit ihr preisen wir den Herrn, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und derselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht so sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorbringen? So sagt das Jakobus in seinem Diskurs über die Zunge. Meine Lieben, ich glaube, nicht nur Jesaja und sein Volk, sondern auch wir leiden an der Infektion eines dreckigen Mundes. Wie oft versündigen wir uns mit unseren Lippen, mit unserem Mund? Und oft merken wir das gar nicht, was wir manchmal mit unserer Rede, mit unseren Worten anrichten. Unüberlegte Bemerkungen, spitze Worte, Leumund, Worte, die unseren Nächsten kränken oder niedermachen oder in ein schlechtes Licht stellen. Alle diese Dinge, die haben schon so viele Beziehungen kaputt gemacht. Und eigentlich müssen wir jeden Abend Gott anflehen und bitten, Herr, erbarme dich meiner und reine mich von den Sünden, die ich mit meinem Mund heute wieder begangen habe. Der Prophet, er schreibt hier folgendermaßen, er sagt hier, meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Jesaja sah die Heiligkeit Gottes und zum ersten Mal in seinem Leben verstand er, wer Gott ist, und im selben Augenblick erkannte er, wer er ist. Sind wir ergriffen von der Heiligkeit Gottes, meine Lieben? Nur wenn wir ergriffen sind von dieser Wahrheit, dass Gott heilig ist, werden wir es lernen, die Sünde mehr und mehr zu hassen. Jesaja war sich seiner Sündhaftigkeit bewusst, obwohl er damals in Juda einer der integersten Männer war. Aber vor der Heiligkeit Gottes konnte er nur noch die tiefste Qual der Schuld spüren, die einen Menschen in Stücke zu zerreißen scheint. Ich bin verloren. Aber dieser heilige Gott, er ist auch ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. Und das ist das Dritte, was uns in diesem Abschnitt hier vor Augen gestellt wird, in Vers 6 und in Vers 7. Die Tiefen der Gnade Gottes. Gott ließ seinen Knecht nicht im Staub liegen. Er offenbart sich uns nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns zu reinigen, um uns wiederherzustellen. Und als Jesaja seine Unreinheit erkannte, da wird er von Gott gereinigt durch das Mittelwerk eines Seraphim. Der Engel flog zu dem Altar und er holte von dort eine glühende Kohle, zu heiß selbst für einen Engel. Er benutzt hier eine Zange und er flog damit zu Jesaja und er berührte seinen Mund mit dieser glühenden Kohle. Und diese symbolische Handlung, sie steht für die Wegnahme der Schuld und Sünde des Propheten. Das ist Gnade Gottes. ein schmerzvoller Akt der Reinigung. Der Dreck in seinem Mund wurde ausgebrannt. Das ist eine sehr ergreifende Szene hier. Und das, was uns hier vor Augen geführt wird, meine Lieben, das ist keine billige Gnade, um das mal mit den Worten von Bonhoeffer zu sagen. Oder so ein leichtes Bekenntnis, so nach der Art, oh, es tut mir leid, nobody's perfect. Ich habe mal wieder Mist geredet, tut mir leid. Jesaja, er trauerte wegen seiner Sünde, er erlitt den Schmerz der Buße und Gott sandte seinen Engel und der Engel bestätigt ihm, deine Schuld ist gewichen, deine Sünde ist gesühnt oder sie ist bedeckt. Und das Wort gesühnt, das erinnerte jeden gläubigen Juden des Alten Testaments, dass ein Opfer geopfert wurde, das Blut vergossen ist und dass aufgrund dieses Opfers Vergebung empfangen wurde. Die Juden wussten, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber jedes Tieropfer, das damals dort im Tempel geopfert wurde, war eigentlich ein Schattenbild auf das eine perfekte Opfer, das Jesus Christus, der Sohn Gottes, einmal bringen würde. Und ich persönlich glaube nicht, dass dieser Abschnitt die Bekehrungsgeschichte Jesajas beschreibt. Es ist das Blut, das die Sünden bedeckt. Jesaja war schon vor dieser Erfahrung ein gläubiger, ein gottesfürchtiger Jude. Und er hatte Gott schon vorher gedient. Aber dieses Erlebnis, diese Vision, sie war notwendig, um ihn vorzubereiten, um ihn zu reinigen, um ihn zu heiligen für seinen zukünftigen Dienst. Wir Menschen, auch als Christen, als Gläubige, wir sind abhängig von der Gnade Gottes, die uns reinigt, die uns heiligt. Aber wir können, das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn ihr alles andere vergesst, merkt euch den. Wir können die Gnade Gottes und die Liebe Gottes nur dann richtig verstehen, wenn wir von der Heiligkeit Gottes ergriffen sind und wenn wir erschüttert sind von unserer eigenen menschlichen Sündhaftigkeit, die uns immer wieder anhaftet. Nun erscheint uns Gott nicht in der Art, wie er seinem auserwählten Diener Jesaja erschienen ist. Wer von uns könnte überhaupt bestehen, wenn uns so etwas passieren würde, wenn wir so eine Vision hätten? Aber Gott, er zeigt uns unsere Sündhaftigkeit nach und nach und er will uns heiligen und reinigen. Und das ist Gnade. Die Enttäuschungen, die wir erleben, die Krankheiten, die Krisen, die Schmerzen, die unerfüllten Träume, sie gebraucht Gott, um uns zu zeigen, wo wir stehen, wie wir sind. Er zeigt uns unser Herz. Und als Nachfolger Jesu wollen und dürfen wir den Kampf gegen die Sünde nie aufgeben. Dazu möchte ich jung und alt ermutigen. Das Letzte, was wir in diesem Abschnitt noch sehen, das ist hier in Vers 8, die Sendung in den Dienst. Und hier gewinnt jetzt die Vision Jesajas eine ganz neue Dimension. Der Prophet erhört die Stimme Gottes, die Stimme, die in anderen Schriftstellen mit dem Dröhnen vieler Wasser verglichen wird. Und diese Stimme, die erklang in einer durchdringenden Frage, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Seht ihr da das uns? Ist euch das aufgefallen? Ich denke, dieses Wort uns, das ist mehr als nur ein Plural Majestatis. Es könnte ein verborgener Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes sein. Gott ist einer, aber er ist nicht allein, wie Tertullian das so schön beschrieb. Und dann stoßen wir hier auf ein bestimmtes Muster, das sich immer wieder, wenn wir die Bibel kennen und die Bibel lesen und Biografien lesen, in der Geschichte wiederholt hat. Gott tritt aus der Verborgenheit hervor. Der Mensch erzittert. Er erkennt seine Sündhaftigkeit. Gott vergibt und heilt. Und Gott sendet. Vom Zerbruch zum Auftrag. Das ist das Schema für uns Menschen. Jesaja antwortet auf Gottes Frage: Hineni. Hier bin ich. Sende mich. So kann nur jemand antworten, der weiß, wer er ist. Gesandt zu werden bedeutet, als ein Abgesandter Gottes zu handeln. Es bedeutet, ein Sprachrohr, ein Botschafter Gottes zu sein. Jesaja war bereit zu gehen, weil er Gott in seinem Zerbruch erfahren hatte. Ist das nicht beeindruckend, wie Gott einen zerschlagenen Mann gebrauchen und in seinen Dienst stellen kann? Einen Menschen mit unreinen Lippen. Er reinigt diesen Mann. Er macht ihn zu seinem Sprachrohr. Und auch dieser Abschnitt erfüllt uns diese eine wichtige Wahrheit vor Augen. Gott kann nur schwache, demütige Menschen gebrauchen. Menschen, die an sich selbst zerbrochen sind, die ganz abhängig sind von seiner Gnade und von seiner Liebe. Für mich absolut ermutigend. Gott sendet uns anfällige, schwache Menschen in seinen Dienst. Er möchte uns reinigen, er möchte uns gebrauchen. Und dieses Wort Gottes, es hat für mich persönlich immer wieder so eine tiefe Bedeutung. Es wühlt mich auch jedes Mal auf, wenn ich es lese. Aber es ermutigt mich auch. Und es weckt in mir dieses Verlangen, mich viel bewusster und williger in diesen Heiligungsprozess, in diesen Prozess der Veränderung hineinzubegeben. Weil was mein Zustand angeht, bin ich nicht heilig. Und ich glaube, das geht uns allen so. Wir sind alle noch nicht am Ziel, sondern wir gehen gemeinsam auf diesem schmalen Weg, auf dem uns Gott von innen nach außen verändern will. Aber Geschwister, ich hoffe, wir haben alle genug von der Herrlichkeit Gottes geschmeckt, wie er sich offenbart hat in seinem Wort und auch in unserem Leben, um mehr davon noch haben zu wollen. Lassen wir uns doch von ihm mehr und mehr verändern, von seiner Heiligkeit verändern. Und werden wir nicht verblendet von einem falschen, flachen Gottesbild, das in unserer christlichen Welt heute so gängig ist. Halten wir doch fest, wir haben Vergebung erfahren und wir haben einen Auftrag empfangen. Aber wir können nur dann glaubwürdige Gesandte und Botschafter des dreimal heiligen Gottes in dieser Welt sein, wenn wir uns von ihm mehr und mehr heiligen lassen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir uns diesem Prozess willig hingeben, auch wenn das schmerzhaft ist und wir manchmal das Gefühl haben, Gott bringt uns um. Uns zu heiligen ist harte Arbeit. Aber letztlich, da werden wir Christus ähnlicher dabei und erfahren immer mehr, was eigentlich unsere höchste Freude ist. Das Leben in Gemeinschaft mit unserem dreieinen Gott. Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, du dreimal heiliger Gott, es geht mir gerade so, wenn ich dieses Wort gepredigt habe, es ausgelegt habe, wie Jesaja zu rufen, wehe mir. Deine Worte, sie sind Wahrheit, sie sind Leben. Und wenn wir sie lesen, wenn wir sie aufnehmen mit unserem Herzen und wenn wir das erfassen, wer du wirklich bist, wenn wir sehen, wie heilig du bist, da können wir nur erzittern. Was für ein Geheimnis. Aber wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn, die zweite Person der Gottheit, die uns so nahe gekommen ist und uns erlöst hat und für unsere Sündhaftigkeit, meine Sündhaftigkeit gesühnt hat am Kreuz von Golgatha. Und dass ich durch ihn und in ihm vor dir geheiligt bin. Und auf dieser Grundlage, Herr, können wir vor dir bestehen, den dreimal heiligen Gott, und können wir singen und dich anbeten und uns an dir erfreuen. Auf dieser Grundlage wollen wir uns mehr und mehr hingeben, dich noch mehr zu erkennen und auch von dir verändert zu werden, auch wenn es weh tut, Herr. Wir wollen das annehmen, weil wir deinem Sohn ähnlich werden wollen, Jesus Christus. Und danke, dass du uns auch berufen hast, in dieser Welt deine Botschafter zu sein und diese grandiose Botschaft und Nachricht der Versöhnung zu leben und weiterzugeben. Und auch dafür brauchen wir deine Kraft und deinen Geist und müssen immer wieder neu geheiligt werden, um diesen Auftrag glaubwürdig und überzeugend in die Welt zu tragen, so wie Jesaja das getan hat. Als dein Priestertum, als dein geheiligtes Volk, als deine Gemeinde wollen wir diesen Auftrag wahrnehmen und wir bitten, heilige du uns und erfülle uns immer wieder neu, um das dir zur Ehre immer wieder tun zu können. Amen.